ganz, ganz tolle Atmosphäre ist und dass man sich hier wirklich richtig heimisch fühlen kann. Wir sind ja selber auch Ekklesianer, wir kommen ja aus Göttingen und waren ja 13,5 Jahre dort in der Ekklesia gewesen und das verbindet auch so dieser Name halt miteinander halt, ne? Dass man so merkt, man ist eins und es ist ja eh schön, dass man ja als Geschwister im Herrn sowieso eins ist und dass egal wo man hinkommt, ob es im Ausland ist oder in Deutschland ist oder ob das, weiß ich was, in Asien ist oder selbst in Australien wäre, ganz weit weg oder Sri Lanka, wo Gottes Kinder sind, fühlt man sich wohl. Und so ist es auch heute Morgen. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, seit einigen Wochen habe ich etwas auf dem Herzen und ich habe auch nicht verspürt, dass ich es ändern soll wegen dieser Pandemie-Geschichte, sondern einfach das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Ich möchte einen Text vorlesen aus dem 4. Mose 13, einige Verse. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israel geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und nachdem sie das Land ausgekundschaftet hatten, 40 Tage lang, kehrten sie zurück und gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran, gen Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen und erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, das du uns sandest, da wirklich von Milch und Honig fließt und dieses ist seine Frucht. Aber das Volk, welches im Lande wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch in Enaks Kinder daselbst. Die Amalekiter wohnten im Süden, die Hittiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnten auf dem Gebirge und die Kanaaniter am Meer und um den Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach: Lasset uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es nicht, wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist uns zu stark. Bis dahin der Text. Ich möchte beginnen mit einem Bild. Da kommt das, genau. Also, ich bin ja nicht der Einzige hier, der aus der ehemaligen DDR kommt, aus Berlin kommt. Wir haben hier insgesamt drei Leute, die hier sitzen. Ronny, Gabi und ich, wir kommen alle aus Berlin. Und zur DDR-Zeiten gab es in Berlin, wie auch überall, an der Grenze eine Mauer. Und ich habe mich in Bezug auf diese Predigt vorbereitet und mir ist das erste Mal so richtig was groß geworden in diesen ganzen Jahren nach der Wende. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, wie ist das gewesen zu dieser Mauerzeit? Ich war damals so Anfang 20 gewesen und nach jetzigem Stand muss ich ehrlich bekennen, dass wir als DDR-Bürger, jedenfalls ich gehe jetzt von mir aus, niemals gedacht haben, dass wir hinter diese Mauer kommen können. Das war für uns ein Unding gewesen, diese Mauer ist da, die wird ewiglich bleiben. Honecke hat das so beschlossen und damals Walter Ulbricht und es gibt keine Möglichkeit, auf der anderen Seite von der Mauer zu kommen. So haben wir als DDR-Bürger gedacht. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige gewesen. Und dass das sich mal verändern würde, das war einfach Gottes Plan gewesen, aber wir hätten das nicht gedacht. Und nach jetzigem Stand, nach über 30 Jahren, kann ich gar nicht beurteilen, ob das Sünde war oder ob das einfach Unwissenheit war oder Ängstlichkeit war von der Stasi. Aber Fakt ist eins, damals haben wir keinen Glauben gehabt, dass wir niemals gedacht hätten, es wird sich was verändern. Und schon bin ich heute Morgen mitten in unserer Predigt. Ich möchte heute Morgen der Predigt eine Überschrift setzen: Gott macht das Unmögliche möglich. Gott macht das Unmögliche möglich. Wenn wir zurückblicken auf dieses Geschehnis, dann wissen wir wahrscheinlich alle, dass das Volk Israel innerhalb von wenigen Tagen hätte ja in das Land Kanaan einziehen können. Das waren ja nur ein paar Tage gewesen, wenn sie gehorsam wären gewesen, dann wären sie ganz schnell im Land Kanaan gewesen. Aber aufgrund ihres Ungehorsams und ihrer ständigen Rebellion gegen Gott sind sie ja 40 Jahre gewandert in der Wüste, bis eines Tages der Punkt X gekommen ist, wo sie in das Land sollten. 40 Jahre. Da sind schon Generationen gestorben, da sind wieder Kinder geboren Und die wussten gar nicht, was damals passiert ist, wo sie ausgezogen sind aus Israel. Das heißt also, da ist eine lange Zeit vergangen, bis dieser Zeitpunkt gekommen ist. Und jetzt kam dieser Zeitpunkt X, wo Mose sagt, und jetzt sende ich Männer aus, die das Land erkundschaften und wie man da am besten dieses Land einnehmen kann und in dieses Land reinkommen kann. Insgesamt waren das 2 Männer aus diesen Stämmen gewesen und Josua und Kaleb. So, und Josua und Kaleb waren auch Kundschafter gewesen und kamen zurück und hatten etwas anderes im Herzen als die anderen Kundschafter. Aber trotzdem hatten sie was gemeinsam mit diesen anderen Kundschaftern. Erstens, sie sahen diese große Mauer um Jericho herum. Sie nahmen sie wahr. Und zweitens, sie registrierten das auch in ihrem Herzen, dass diese Mauer da war. Es gibt ja Menschen heutzutage, die sind so super Charismatiker, ne? Die denken, oh, alles geht und so weiter und wir schaffen das schon alles und die übersehen einfach die normalen Hürden im Leben. Aber die beiden haben die Hürden gesehen, die haben das richtig registriert, dass es ein Problem war, dass die Mauern da waren. Das haben die auch registriert. In dieser Sicht haben sie sich nicht unterschieden von diesen anderen Kundschaftern. Aber diese beiden haben doch etwas anderes auf dem Herzen gehabt und haben eine andere Sichtweise gehabt. Und heute Morgen wollen wir gern miteinander mal einfach als Gemeinde 6 Dinge betrachten, die die beiden Kundschafter Josua und Kaleb anders auf dem Herzen hatten oder anders gedacht hatten als der Rest der Kundschafter. Der erste Punkt ist, sie dachten an die Zeiten, wo Gott dem Volk Gutes getan hatte. Wir lesen im Psalm 103, Vers 1 und 2 von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieser Punkt hat eigentlich normalerweise hätte das ganze Volk beschäftigen müssen. Das ganze Volk Israel hätte einfach zurückblicken müssen auf das, was Gott getan hat. Gott hat dem Volk geholfen, dass sie aus Ägypten rauskommen konnten. Gott hat dem Volk geholfen, dass sie über das Meer konnten, dass das Meer sich geteilt hat und sie durchkamen und die ganzen Ägypter sind alle umgekommen in diesem Meer. Gott hat himmlisches Essen gegeben, dieses Manna gegeben. Sie konnten jeden Tag frisch etwas aufsammeln, damit sie was zu essen hatten. Gott ist vorangegangen mit dieser Feuersäule nachts, damit sie den Weg wussten. Sprich, Gott hat so viel in diesen Jahren getan bei diesem Volk Israel, aber sie haben immer wieder vergessen, was Gott ihnen Gutes getan hat. Aber wisst ihr, geht es nicht uns auch so, dass wir auch öfter in unserem Leben vergessen, was Gott uns Gutes getan hat? Vergessen wir das auch, die guten Zeiten, die Gott in uns getan hat? Also als ich so ein ganz kleiner Steppke war, da war ich so 6, 7 Jahre in der Berliner Gemeinde, wo wir 3 herkommen. Damals war noch Ronny nicht dabei, aber Gabi war schon mit dabei. Und da saß vorne auf der linken Seite, wir hatten so eine Kirchenbänke in Berlin, ein Mann, der hieß Gustav Völke. Wir nannten alle Onkel Gustav. Das war der Mann gewesen von unserer Kinderstundentante, wo wir einfach unterrichtet worden sind. Und der war einer von den 12 Ältesten der Gemeinde. Und der saß vorne immer in der 2., 3. Reihe auf der linken Seite. Ich weiß es noch wie heute. Und dann haben immer so Geschwister bei der Gebetszeit gebetet, so 5, 6 Geschwister. Und er war immer der Erste oder Zweite, ist aufgestanden und hat mit lauter Stimme gebetet. Und vergiss ja nicht, was er dir Gutes getan hat. Das hat er jeden Sonntag gebetet, jeden Sonntag. Und ich war knirps und habe gedacht, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ist ja ein bisschen langweilig, ne? Immer das Gleiche zu beten. Aber wo ich mich dann bekehrt habe später und dann nach Jahren habe ich über Dinge nachgedacht, die ich auch als Kind erlebt habe. Und dann ist mir bewusst geworden, dass dieser Onkel Gustav etwas Wahres ausgesprochen hat. Und vergiss ja nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist eine Grundlage unseres Lebens, daran zu denken und zurückzublicken auf das, was Gott dir und mir Gutes getan hat. Er hat Gutes getan. Er hat dem Volk Israel Gutes getan. Er hat dir und mir in meinem Leben Gutes getan. Ich bin jetzt 55 Jahre und wenn ich zurückblicke auf viele Jahre, dann muss ich sagen, preis den Herrn, wie Gott mich bewahrt hat. Preis den Herrn, ich fahre viel Auto, wie mich Gott bewahrt hat. Ich möchte nur mal ein Beispiel erzählen, wie Gott mir Gutes getan hat. Ich bin in Thüringen in einer Werkstatt gewesen, das war vor 10, 12 Jahren ist das her, Und aus einer Gemeinde von meinen Eltern, da war jemand gewesen, der hat so eine kleine Werkstatt gehabt, der war angestellt und hat Autos geschraubt und auch Reifen gewechselt. Da bin ich hin zum Winter und habe meine Winterreifen gewechselt. Und der hat immer so, der war so ein bisschen korpulent gewesen, aber da war auch nicht viel, also da war nicht viel Muskelmasse, will ich mal sagen, leider. Und der hat dann diese Reifen dran gemacht und festgeschraubt. Und damals war ich so ein bisschen naiv und habe dann nicht nach 50 Kilometern die Reifen nachziehen lassen. Soll man ja normalerweise machen. Ne? Und ich bin gefahren von Kühlstedt, wo wir gewohnt haben, nach Thüringen, nach Mühlhausen, das sind 16 Kilometer, und bin losgefahren und auf einmal rumpelt das und pumpelt das und rumpelt das und pumpelt das. Und da habe ich gedacht, meine Güte, was ist denn das? Und dann konnte ich nur so 30, 40 fahren und in Mühlhausen, da kannte ich eine Werkstatt, da war ich schon mal ein paar Mal gewesen. Die war aber am Ende von der Stadt, also so ungefähr 8 Kilometer durch die Stadt durchzufahren, und ich 30 und 25 nur, und das rumpelte immer schlimmer. Aber ich habe auch nicht geschaut, ich habe mal zwischendurch angehalten und geschaut, habe gedacht, ist der Auspuff lose oder wie? Da war alles in Ordnung, ich habe da nichts gesehen. Ja, bin bis zu der Werkstatt gefahren, durch die Stadt, Ampel, Rot, Grün und wie auch immer. Und da musste ich sogar noch so einen kleinen Berg hochfahren, weil der normale Parkplatz, wo die Autos gestanden haben, der war voll. Und dann war so ein kleiner Nebenparkplatz und da konnte man parken. Und ich habe das Auto abgestellt, auch gar nicht mehr geschaut, nicht mehr rumrum geschaut, bin in die Werkstatt rein und sage, hier, ich habe ein Riesenproblem, das Auto knattert ohne Ende, komm mal mit raus. Und er kommt zu mir raus, guckt sich die Reifen an und sagt zu mir, sag mal, du hast aber gute Engel um dich herum gehabt. Ich sage, wieso? Ja, guck dir das an. Ich gucke da hin, da sind ja, ich habe einen Volvo gehabt, da sind so vier Schrauben. 3 Schrauben waren komplett weg gewesen, und eine Schraube hat gerade noch so auf 7:30 gehangen. Er sagt, wärst du ein paar Meter weiter gefahren, hättest du einen Achsenbruch gehabt. Das sind doch alles Dinge im Leben, wo wir einfach mal so gravierende Sachen im Leben erleben, dass Gott uns bewahrt hat, oder nicht? Und so eine Storys, denke ich, hat jeder von uns auf dem Herzen, wo Gott uns hindurchgeführt hat, wo wir einfach Wunder und Zeichen erlebt haben, ganz massive Dinge, wo wir erleben, dass Gott wirklich uns getragen hat und bewahrt hat. Mit Sicherheit viele. Ich könnte da noch viel mehr erzählen, war nur ein Beispiel, was ich rauskristallisieren wollte. So wie das Volk Israel ist es mir auch ergangen, dass ich viel in meinem Leben erlebt habe, wo Gott Bewahrung geschenkt hat. Aber wie schnell sind wir zurück und sagen, Gott, heute ist das, morgen ist das, und vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Also das war der erste Punkt gewesen, dass die beiden an das zurückgedacht haben, dass Gott dem Volk Gutes getan hat. Der zweite Punkt, sie kannten ihren Gott. Josua und Kaleb kannten ihren Gott. Da steht im 2. Petrus 1, Vers 2 und 3, mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unserem Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Das heißt also mit anderen Worten, wir müssen Gott kennen. Wenn wir von Gott was erleben wollen, wenn wir Dinge in unserem Leben zulassen wollen, wo Gott etwas wirkt, wo wir auch mal außergewöhnliche Dinge im Prinzip im Leben glauben oder erfahren möchten, müssen wir ihn kennen. Und die Grundlage war auch gewesen, dass Josua und Kaleb einfach in das Land rein wollten, dass sie wussten, sie haben einen Gott, der ist stark. Ein Gott, der sie durchträgt. Ein Gott, der das Unmögliche möglich macht. Sie kannten ihren Gott und wussten um das, was Gott kann, um die Kraft Gottes, um das, was Gott wirklich möglich macht. Sie kannten ihren Gott. Gott war nicht ein Fremder gewesen, Gott war nicht ein ferner Bekannter gewesen, sondern war eigentlich der gewesen, mit dem sie jeden Tag gerechnet haben. Sie kannten ihren Gott und wussten, mit diesem Gott können sie über Mauern springen. Das war eine innerliche Gewissheit gewesen, sie wussten, mit diesem Gott können sie etwas tun. Wenn ich an Reinhard Bonnke denke, der mittlerweile ja schon zum Herrn gegangen ist, dieser Missionar in Afrika, der hat in seinen Predigten so oft gesagt, er weiß, dass Gott mit ihm ist, bei allem, was er in Afrika getan hat, und der hat viel gemacht, da sind ja über Millionen von Menschen zu Gott gekommen, wusste er, dass Gott der Starke ist, dass er mit Gott das erreichen kann, dass sich nur durch Gottes Kraft Menschen bekehren, nur durch Gott. Er kannte seinen Gott. Und so kannten diese beiden auch ihren Gott und wussten sie, dass sie mit ihrem Gott dieses Unmögliche möglich machen können. Nur durch ihren Gott, weil sie wussten, wer Gott ist. Sie wussten um die Kraft, um die Stärke, um die Autorität, um die Fähigkeit, was Gott machen kann. Wissen wir, was Gott machen kann in unserem Leben? Wissen wir, was Gott mit unserem Leben anfangen kann? Wie wir uns verändern können? Wie vielleicht noch ganz andere Dinge in unserem Leben geschehen können, wenn wir wissen, wer Gott ist und welche Kraft Gott hat? Wissen wir das? Das Volk Israel hat das wahrscheinlich nicht gewusst, denn die haben dauernd gezweifelt. Aber Josua, Kaleb und natürlich Mose, die wussten natürlich, wer ihr Gott ist. Und so ist es wichtig heutzutage zu wissen, wenn wir hier sind und wenn wir Dinge erleben wollen, müssen wir unseren Gott kennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, ja, dann und irgendwas kaufe, sagen wir mal, ich kaufe einen Joghurt, dann kenne ich ja auch den Joghurt, dann weiß ich ja, wenn ich da so einen Vanillejoghurt kaufe, der schmeckt, den kenne ich. Also man kennt irgendwas, ja. Man geht irgendwo hin und kennt irgendwas. Und wir sind ganz normal als Menschen, dass wir irgendwas nehmen, was wir kennen. Und bei Gott, wie ist es da, kennen wir ihn wirklich und nehmen Gott so, wie er ist und sagen, Gott, mit dir kann ich alles erreichen. Ich wünsche uns das, dass wir da reinwachsen in diese Erkenntnis, dass wir Gott besser kennenlernen. Und das ist ja ein Prozess, den wir jeden Tag miteinander durchlaufen. Der dritte Punkt. Sie hatten Glauben an ihren Gott. Da steht im 2. Petrus 1, Vers 1a, dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Glauben ist nicht sehen und trotzdem damit rechnen. Glauben ist etwas, was man nicht anfassen kann. Also wenn ich zur Steckdose mein Kabel vom Handy reinstecke, dann weiß ich, dass mein Handy geladen wird, weil ich weiß, da ist Strom drin. Natürlich könnte ich das probieren, wenn ich beide Finger reinstecken würde, würde ich schon merken, ne? Da würde schon was passieren. Aber ich glaube in dem Augenblick, dass da Strom drin ist. Ich glaube das. Und wenn wir über die Straße gehen und ein Auto kommt an, von der linken Seite, sage ich mal, und über die Fußgänger, also über den Zebrastreifen laufen, dann glauben wir auch, dass dieses Auto anhält, oder nicht? Sonst wird man nicht über die Straße laufen. Wir glauben, dass dieses Auto anhält, weil das ja die Vorschriften des Verkehrswesens sind. Also wir glauben schon etwas und gehen auf diese Straße im Bewusstsein, das Auto wird anhalten. Ist das so? Als Fußgänger ist das so. Wir glauben, also wenn man in Berlin ist zum Beispiel oder in Bremen ist, hier ist ja viel Verkehr, dann glaubt man schon. Ansonsten würde man ja nur Angst haben und da stehen und geht ja gar nicht weiter und so weiter. Also man glaubt schon. Also wir haben doch irgendwie einen menschlichen Glauben, aber diesen Glauben hier, das ist der Glaube an Gott, dass wir Gott glauben, dass er etwas tun kann. Wir glauben an Gott. Wir glauben daran, dass Gott was verändern kann. Wir glauben daran, dass Gott der Herrscher ist, der uns gemacht hat, der unser Leben verändern kann, der Dinge tun kann, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Irgendwelche privaten Dinge, irgendwelche Dinge in der Gemeinde, berufliche Dinge, Veränderungen. Wenn jemand arbeitslos ist, dass er eine Arbeit bekommt, einfach diese praktischen Dinge, dass wir Glauben entwickeln, dass wir im Glauben lernen, einfach, dass Gott uns hilft. Und diesen Glauben, das hatten die beiden gehabt, dass diese Mauer einzunehmen ist, dass diese Mauer zu überwinden ist. Diesen Glauben hatten die beiden gehabt. Warum? Weil sie Glauben hatten an den Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs. Und wie viele Menschen heutzutage habe ich kennengelernt, die sagen, geht nicht und so weiter und das wird nicht werden und das. Ich habe in Thüringen, ich bin Versicherungsfachmann und ich habe in Thüringen viele Kunden gehabt, die waren so in diesen alten DDR-Bauten gewesen, ja, so Mitte damals meines Alters, da war ich Mitte 30 und die haben gesagt, ich bin arbeitslos und das wird nie anders werden. Ich werde bis zur Rente arbeitslos bleiben. Was für eine Tragik. Glauben wir, dass Gott uns helfen kann, auch in Arbeitslosigkeit, in Krankheit, in Nöten, dass Gott uns raushilft? Glauben wir das? Glauben wir das, dass wir in unseren Hürden, die wir haben, unsere Mauern, die wir in unserem Leben haben, dass Gott uns da raushilft, dass Gott wirklich Gnade schenkt und wir aus diesen engen Pässen, aus diesen Unwägbarkeiten hinauskommen, dass wir unsere persönlichen Mauern überspringen können, weil wir einfach glauben an den Christus, der für uns alles getan hat, der am Kreuz gestorben ist, der für uns sein Blut, sein Leib geschlachtet hat, damit wir ewiges Leben haben. Glauben wir an dieses ewige Leben? Und glauben wir jetzt schon, dass wir auf dieser Erde seine Kraft erleben dürfen? Glauben wir das? Das haben die beiden geglaubt. Die haben geglaubt, dass diese Mauern einzunehmen sind. Die haben das geglaubt, dass sie mit Gottes Kraft über diese Mauern kommen. Das war ihr fester Glaube, verankert, weil sie Gott kannten und weil sie Glauben hatten. Der nächste Punkt ist für mich ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Das ist der vierte Punkt. Sie hatten eine Vision. Da steht in Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wisst ihr, ich bin ja viel in Bremerhaven beruflich. Ich habe da meine Gemeinde, meine Sinti-Gemeinde. Wir machen ja die Arbeit Christenberuf. Und Bremerhaven hat ja so zwei Spezifika in Deutschland. Das erste, Bremerhaven hat die höchste Arbeitslosenquote prozentual in ganz Deutschland. Und die zweite Spezifika, Bremerhaven hat die zweithöchste Kriminalitätsrate in Deutschland. Und es gibt eine Straße, die heißt Goethestraße in Bremerhaven. Da wurde mal ein Bericht gebracht im Fernsehen, dass das die Straße ist, wo die schlimmsten Arbeitslosigkeiten in Deutschland vorherrschen, mitten in der Stadt. Und wir von Christenberuf und auch von den Gemeinden, jedenfalls so bete ich immer, glauben, dass Gott etwas verändern kann, weil wir eine Vision haben, dass Gott Bremerhaven verändern kann. Wir haben eine Vision, dass die Menschen, die da niederliegen, die rauschgiftsüchtig sind, die alkoholabhängig sind, die drogensüchtig sind, dass die rauskommen. Ich habe einen Freund aus der Baptistengemeinde, ich arbeite mit dem ganz stark zusammen, wir besuchen uns auch, ich besuche ihn noch öfter mal in Bremerhaven, der kommt, der heißt Uwe und der hat eine in der Rickmarstraße so haben eine Suppenküche eingerichtet und so eine Kleiderkammer. Und die machen jede Woche für 100 Menschen Suppe. Da kommen Hilfsbedürftige, Deutsche, da kommen Ausländer, da kommen Leute, die kein Zuhause haben, also ich sag mal Penner, die kommen und essen ihre Suppe und kriegen auch Kleidungsmittel. Jede Woche 60 Leute. Und wenn was übrig bleibt, gehen die in den nächsten Park und verteilen noch den Obdachlosen noch die Suppe, damit die alle wird. Und am Montag sind die im gleichen Park, im Stadtpark in Bremerhaven und verteilen Brötchen an Obdachlosen und Hilfsbedürftige. Und wisst ihr was? Da bekehren sich in der Woche circa 2 Menschen. 2 Menschen bekehren sich, weil dieser Uwe hinterher mit diesen Menschen betet. Der glaubt daran, dass sich Menschen dort verändern können. Und sie verändern sich auch. Vor ein paar Wochen ist eine Frau aus dem Rollstuhl aufgestanden. Gott hat sie geheilt. Er glaubt daran, dass sich sein Umfeld verändert, weil er von Gott diese Vision hat, er tut den Menschen etwas Gutes. Und ich möchte nach Bremen gehen. Ich sehe Bremen hier, diese ganzen Obdachlosen, wenn ich da am Bahnhof bin. Schrecklich. Glauben wir, dass sich Gott hier verändert, dass Menschen aufstehen und sagen, wir glauben, dass hier Menschen wieder an Lohn und Brot kommen, dass sie eine Arbeit finden, dass sich Geschäfte wieder verbessern, dass Arbeitsplätze entstehen. Ich war vor einigen Wochen, ist heute Heinz Bonkowski da? Wo ist er? Heinz, grüß dich. Noch gar nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Ich habe den Heinz vor einigen Wochen besucht und der Heinz hat mir so seine Story erzählt, seine Geschichte erzählt, vor 50 Jahren, wo er als junger Mann eine Vision hatte, dass er Menschen helfen sollte. Und ich habe da 2 Stunden gebannt gesessen und habe so diese Geschichte gehört und aufgesogen, weil mich das so interessiert hat. Und der Heinz hat eine Vision gehabt als junger Mensch, dass er Menschen helfen möchte. Und er hat als Vision angefangen, ganz klein mit einem Haus, wo die ersten Menschen betreut werden konnten. Und mittlerweile sind das 50 Häuser, glaube ich, 600 Angestellte mit einem riesen Volumen von Umsatz, mit Altenheim dabei, psychiatrische Einrichtung, für Kinder machen die was, für ältere Menschen, für alle Hilfsbedürftigen kann man ja fast sagen, ein Riesenobjekt gewesen. Warum? Weil ein Mensch sich von Gott halt gebrauchen lassen hat für eine Vision, dass er gesagt hat, ich möchte Menschen helfen. Haben wir eine Vision für unser Leben? Haben wir eine Vision für unsere Stadt? Haben wir eine Vision für unsere Mitmenschen, denen es schlecht geht? Auch Geschäfte, die vielleicht jetzt momentan überhaupt nicht existieren können, weil sie zugemacht haben, oder Restaurants und so weiter, haben wir eine Vision, dass Gott eingreift und dass wir als Christen, wenn wir beten, Dinge verändern können? Haben wir die Vision für uns, dass wir Dinge aufs Herz gelegt bekommen und Gott verändert das? Also wenn ich auf Josef und Kaleb zurückblicke, hatten die eine Vision. Die wussten, die Mauer ist da, die wussten um diese Problematik. Es ist schwierig, es ist ein Problem, aber sie wussten auch, dass sie etwas erreichen wollen. Sie wollen das Land Kanaan einnehmen. Sie hatten die Vision. Sie sahen nicht den jetzigen Zustand, sondern sie sahen den zukünftigen Zustand. Ich glaube, so war es bei Heinz auch gewesen. Er sah damals den Zustand als junger Mann, aber sah das, was Gott tun wird. Und genau das ist der Punkt unseres Lebens. Wir sind in einer aktuellen Situation drinne mit unserer Problematik, mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten. Aber Gott möchte, dass wir in die Zukunft blicken, in die Vision seiner Vision blicken. Nicht in unsere Vision blicken, sondern in Gottes Vision hineinblicken. Gott möchte, dass wir mit ihm einfach eins werden und dass wir uns leiten lassen und führen lassen, was er mit unserem Leben vorhat. Eine andere Vision, als die wir sie haben. Und Josua und Kaleb hatten die Vision, sie wussten, das Land ist ihr Land, das ist ihr verheißenes Land, das werden sie einnehmen. Das war die Vision gewesen, die die beiden hatten und sie wussten, Gott wird es tun. Haben wir die Vision für unser Land? Haben wir die Vision für diese Pandemie, dass wir sagen, es wird wieder gut werden? Wir beten darum, dass Gott das wegnimmt, dass Menschen sich wieder verändern können, dass Menschen zu Gott kommen, dass sich Menschen bekehren, dass Menschen frei werden für Zeit und Ewigkeit. Haben wir die Vision, bei uns etwas zu verändern? Haben wir die Vision? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach visionär denken, dass wir visionär denken und dass wir einfach uns leiten lassen, was Gott haben möchte. Damals, dieses ganze Volk hat gesagt, das Land einzunehmen mit diesen großen Mauern, mit diesen großen Menschen, mit diesen starken Menschen, niemals im Leben. Und ich komme zurück auf dieses Bild. Auch wir damals zu DDR-Zeiten hatten nicht die Vision gehabt, dass sich was verändern konnte. Wir hatten gedacht, die DDR, die wird, weiß ich, noch 100 Jahre bestehen. Wir hatten damals keine Vision, aber Gott hat die Wiedervereinigung geschenkt. Das war Gottes Vision. Und ich weiß von Berliner Gemeinden auf der anderen Seite in West-Berlin, die hatten circa ein Jahr vor diesem Mauerfall, hatten die Prophetien gehabt, dass das passieren wird. Ein Jahr vorher. Wisst ihr, es gibt zwei Zahlen, die mich so begeistern. Die DDR hat 40 Jahre existiert. Und die Sowjetunion, also Russland jetzt, hat 70 Jahre existiert. Und Gott setzt Menschen ein und Gott setzt Menschen ab. Und nach 40 Jahren war die DDR beendet und nach 70 Jahren war die Sowjetunion beendet. Das heißt, Gott hat seinen Plan. Und wenn er seinen Plan hat, dann tut er auch seinen Plan durchführen. Ohne Menschen, aber mit Menschen. Aber er möchte einfach uns gebrauchen, dass wir mit ihm seinen Plan durchführen. Wisst ihr, das ist das Spannende. Wenn ich die Bibel so richtig verstehe, dann ist das so, dass Gott dich und mich geschaffen hat, dass wir mitregieren, dass wir Miterbe sind, dass wir seine Königskinder sind, dass wir mitherrschen. Das heißt also, wir sind autorisiert, dass wir seinen Plan mit umsetzen. Du und ich. Das ist kein Pastor, das ist kein Missionar wie Reinhard Bonnke, das ist kein super Prediger, das ist kein super Ältester. Das ist jedes Gotteskind, der sich bekehrt, ist autorisiert, in die Vision zu denken. Ich möchte einfach, dass wir hinauskommen aus diesem Denken, das machen andere. Nein, Gott will dich gebrauchen. Heute Morgen will Gott zu dir sagen, er will dich persönlich gebrauchen, in die Vision Gottes hinein. Und egal, ob du jetzt jung bist oder alt bist, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Ich kenne ältere Personen, die sind mittlerweile über 80 und die lassen sich von Gott so gebrauchen und wissen, dass sie ihren Platz haben, auch im Gebet oder in anderen Dingen, dass sie einfach ihren Platz haben im Reich Gottes, hier auf dieser Erde. Liebe Geschwister, lasst euch gebrauchen. Gott hat für euch eine Vision, für euer Leben, für mein Leben. Ist das nicht herrlich? Wir sind keine so eine Mitläufer, sondern wir sind mit an vorderster Front. Gott gebraucht uns und Gott gibt uns Visionen. Also ich bin begeistert von meinem Gott, weil Gott kann mit viel machen und er kann mit mir viel machen. Und ich weiß, wenn ich ihm gehorsam bin, dann passiert viel in meinem Leben. Und das ist der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist Gehorsam. Der fünfte Punkt, sie waren gehorsam. Da steht im Josua 6, Vers 15 und folgende, am siebten Tag aber, als die Morgenröte anbrach, machten sie sich früh auf und zogen nach derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tage gingen sie siebenmal um die Stadt. Und beim siebten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk, erhebt ein Feldgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Dirne Rahab soll lebendig bleiben, sie und alle, die bei ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr es gebannt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmet und über das Lager Israels einen Bann bringt und es ins Unglück komme. Aber alles Silber und Gold, nebst den ehernen und eisernen Geräten, soll dem Herrn heilig geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Feldgeschrei und die Priester bliesen die Posaunen. Also, Gott hat etwas befohlen. Geht 7-mal um die Stadt. 7-mal ist ja die Zahl der Vollkommenheit, nicht wahr? Sehen wir ja in Israel, diese 7-armige Leuchter. Ist die Stadt ist die Zahl der Vollkommenheit. Gott hat 6 Tage die Welt erschaffen, am 7. Tag hat er geruht. Und das war ein Befehl gewesen, dass das Volk Israel 7-mal rumlaufen sollte. Nicht 1-mal, nicht 2-mal, nicht 5-mal, nicht 8-mal, sondern 7-mal. Das heißt also, wenn Gott etwas sagt, sollen wir gehorsam sein. Und dieser Plan, den Gott hatte mit diesem Einnehmen von Jericho, also von Kanaan, hing damit zusammen, dass das Volk Israel es lernen sollte, gehorsam zu sein, auf den Gott hören. Und nicht einfach zu tun, was sie wollen, sondern genau das so umzusetzen, was Gott hier auch gesagt hat, ne, wie sie da mit dem Silber und Gold umgehen sollten und so weiter. Alle Dinge, das hat Gott angeordnet. Das ist ein Gehorsamsschritt. Das war in seinem heiligen Plan verankert, dass das so und so ablaufen sollte. Das war in seinem heiligen Plan verankert. Und wir als Menschen, wisst ihr, wir sind so schnell dabei und sagen, Gott, ach, vielleicht können wir ja auch so und vielleicht geht es ja auch so und nein, mir gefällt das so nicht und können wir das nicht so machen? Wir sind als Menschen genauso, dass wir Gott Vorschriften machen wollen. Ist das nicht so? Also wenn ich in meinem Leben reinblicke, ist das manchmal so. Wir möchten Gott Vorschrift machen und sagen, Gott, nur so muss es laufen und nur so muss es laufen. Aber Gott gibt vor, wie es laufen soll. Und Gott hat erwartet, dass das Volk Israel gehorsam war und dass sie genau das so tun, wie er es angeordnet hat. Wisst ihr, das ist von Gott einfach ein wichtiges Prinzip, dass wir ihm folgen, dass wir bedingungslos ihm gehorsam sind. Er kann nur Dinge tun, wenn wir gehorsam sind. Ich gehe nochmal auf den Evangelisten Reinhard Bonnke zurück. Der hat sich als junger Mensch, wo er berufen war für Afrika, hat er sich gefragt, Gott, warum soll ich nach Afrika gehen? Und hat Gott zu ihm gesprochen, Reinhard, es waren 2 vor dir da, die wollte ich berufen, aber die waren nicht gehorsam. Das hat Gott ihm gesagt. Das heißt also, Dinge zu tun im Reich Gottes gehört Gehorsam dazu, dass wir genau auf die Stimme hören Gottes und das tun, was Gott möchte. Wenn Gott uns sagt, geh auf die Straße und verteile Brötchen oder geh vielleicht ins Altersheim rein und irgendwas. Oder wir haben zum Beispiel in Berlin, haben wir nach dem Gottesdienst als Jugendliche in Buch immer gesungen. Für kranke Menschen haben wir, jemand hat die Gitarre mitgenommen und wir haben als junge Menschen das gespürt, dass wir nach dem Gottesdienst immer nach Buch fahren sollten und dort Menschen einfach die frohe Botschaft bringen sollte. Das war einfach, wir waren gehorsam, wir haben das gespürt, das war einfach dran. Es gibt Dinge im Leben, wo einfach Gott zu uns spricht und wir müssen gehorsam sein und genau das so tun, was er möchte. Ich habe ein Erlebnis, was mich sehr schockiert hat, von unserem ehemaligen Präses, Reinhard Olonska ist vielleicht Begriff, der war ja der Präses des BFB und der hat ein Buch geschrieben, In der Nachfolge Jesu, das war damals noch zu DDR-Zeiten rausgekommen und er beschrieb, dass er in einem Zug gesessen hat, das war aber Jahre schon her, das war glaube ich in den 60er Jahren, und Gott hat ihm aufs Herz gelegt eine Stimme, bitte steig aus diesem Zug aus, hier ist ein Buddha, da sollst du hingehen, mit ihm sprechen. Hat er gesagt, Gott, ich habe jetzt einen anderen Termin, ich muss weiter, das passt heute nicht. Und er hat nicht angehalten, also auf den Bahnhof ist er nicht ausgestiegen, ist weitergefahren zu seinem Endziel, wo er hin wollte. Und einen Tag später kriegt er die Nachricht, dass dieser Bruder gestorben ist. Und er hat sich Vorwürfe gemacht. Gott wollte mit ihm noch etwas tun, dass er mit diesem Mann spricht. Vielleicht irgendwas in Ordnung bringt oder irgendwas bereinigt. Und er hat die Stimme Gottes nicht beachtet, hat das überhört. Und er hat geschrieben in seinem Buch, dass er 2 Jahre gebraucht hat, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. Und er war ja damals schon Präses des BFB, 2 Jahre gebraucht, weil er ungehorsam war. Und Gott möchte, dass wir gehorsam sind und dass wir das tun, was er für uns vorbereitet hat. Seine Stimme hören, seine Stimme beachten, das tun, was der Heilige Geist uns aufs Herz legt. Also ein Gehorsamschritt ist die Grundlage, dass Gottes Plan in Erfüllung geht, weil er uns berufen hat, mitzuarbeiten, aber auch berufen hat, dass wir gehorsam sind und dass wir genau das tun, was er sagt. Und die beiden waren gehorsam und haben das genauso umgesetzt. Und der letzte Punkt ist, dadurch, dass sie gehorsam waren, haben sie das Land eingenommen. Da steht im Josua 6, Vers 20b, als nun das Volk den Schall der Posaunen hörte und ein großes Feldgeschrei erhob, stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk erstieg die Stadt, ein jeder stracks vor sich hin, also gewannen sie die Stadt. Wisst ihr, es ist schön, dass wir das Land einnehmen, dass wir wirklich das Land einnehmen. Wir haben zu DDR-Zeiten von West-Berlin als Jugendliche ein Liederbuch gehabt, das hieß Nimm ein, das gute Land. Da haben wir draus gesungen, tolle Lieder drin. Das waren so zu DDR-Zeiten, so als Jugendliche waren wir schon so richtig drin in diesem Fokus, nimm ein das gute Land, was Gott dir gegeben hat. Also es hilft uns nicht, wenn wir davor stehen und einfach das Schöne sehen, sondern Gott möchte, dass wir durch die Tür durchgehen und dass wir das Land einnehmen, dass wir wirklich das Land einnehmen, was dein Land ist. Und jetzt gehe ich mal auf diese explizite Situation ein unseres Lebens. Was sind deine Mauern? Was sind deine Hürden? Wo kannst du deine Hürden überspringen? Wo kannst du diese Hürden überspringen und das Land einnehmen, was Gott dir persönlich gegeben hat, was dein verheißenes Land ist? Das ist was ganz anderes als hier bei diesen Mauern. Das kann was ganz anderes sein im Leben. Jeder weiß um seine Hürden, um seine Probleme, aber jeder weiß auch, was Gott ihm gegeben hat, wo er einfach im Glauben einfach Land einnehmen kann, wo er sagt, er geht durch diese Tür durch mit seinem Gott in der Kraft Gottes und nimmt das Land ein und bewältigt seine Probleme, weil Gott mit ihm ist. Ich frage heute ganz bewusst, wo befindet sich deine Mauer? Wo befindet sich dein Riese? Wo befindet sich dein Problem, dass du sagst, da komme ich nicht drüber hinweg? Da bleibe ich davor stehen und ich komme nicht auf diesen Punkt, dass ich das überwinden kann. Wo ist dein Problem? Wo ist deine Mauer heute Morgen? Das soll keine allgemeine Frage sein, sondern eine persönliche Frage, die auch jeder persönlich beantworten muss. Wo ist die Mauer, die einen hindert, das zu tun, was Gottes Plan für dein Leben ist? Ich habe in meinem Leben so viel erlebt, dass ich gemerkt habe, in manchen Dingen habe ich das nicht gemacht, was Gott von mir wollte, und es ist schiefgelaufen. Es ist schiefgelaufen, weil wir einfach nicht das machen, was Gott manchmal tut. Gott möchte explizit, dass wir im Gehorsam sind und dass wir auf diesen Punkt zusteuern, dass Gott für dein Leben vorbereitet hat. Diese Mauern, die dein Leben momentan, ich sag mal, ja, behindern, die nimmt Gott weg, wenn du einfach an den Gott Isaaks, Jakobs und auch Davids glaubst. Diese Mauern kann Gott wegnehmen. Er hat es in meinem Leben in vielen Bereichen gemacht. Er muss es noch in vielen Bereichen tun. Wir sind alle auf diesem Weg, aber Gott ist dabei, unsere Mauern wegzunehmen, dass wir in das verheißene Land, in dieses verheißene Land für uns persönlich hineinkommen. Und Gott möchte das, dass wir das verheißene Land einnehmen. Nimm ein das Land. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir dafür, dass dein Volk Israel trotz diesen ganzen Schwierigkeiten am Ende doch in das Land hineingekommen ist, weil sie am Endeffekt doch durch Josua und Kaleb gehorsam waren. Und Herr Jesus, wie oft sind wir in unserem Leben, dass wir einfach Dinge nicht beachten, dass wir dir nicht gehorsam sind, dass wir einfach nicht deinen Willen tun, dass wir einfach so leben, wie es uns gefällt, dass wir nicht nach deinem Fokus leben und dass wir einfach denn merken, wir packen es nicht, wir schaffen es nicht, wir übersteigen nicht unsere Mauern, wir übersteigen nicht unsere Grenzen, die wir übersteigen können, weil wir uns selbst im Wege stehen, weil wir einfach selber dir nicht gehorsam sind, weil wir einfach Dinge nicht tun, die du einfach für uns vorbereitet hast, wo wir einfach stecken bleiben, wo wir in unserem Problem stecken bleiben, weil wir einfach nicht gehorsam sind und weil wir einfach nicht unsere persönliche Mauer, unsere persönliche Hürde überspringen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns persönlich berührst, jeden Einzelnen, dass wir es lernen, dass wir Dinge einfach überspringen können, Jesus, unsere Probleme, dass wir Berge überspringen können im Glauben, wenn wir dir gehorsam sind, wenn wir auf dich hören, wenn wir das machen, was du willst, wenn wir ja mit dir einfach leben, wenn wir Vertrauen und Glauben haben zu dir, wenn wir eine Vision haben für unser Leben, dann kannst du etwas verändern, Herr Jesus. Und so verändere du uns, Herr Jesus, verändere du uns, Herr Jesus, jeden Einzelnen. Und lass uns in unsere persönliche Vision hineinkommen, die du für jeden vorbereitet hast. Sei es jung und alt, Herr Jesus, du hast für jeden etwas vorbereitet. Lass jeden deiner Kinder da hineinkommen, dass sie damit leben können und glücklich werden und im Zentrum deines Willens sind. In Jesu Namen. Amen.